Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Alexander Moritz. Guten Tag. Autoposer, also Menschen, die mit getunten Autos lautstark durch die Innenstädte fahren, sorgen für Ärger. Wie die Polizei in Mannheim damit umgeht, berichten wir gleich in einer Reportage. Und im Fall des in einer Zelle der JVA Kleve verbrannten Häftlings gibt es neue Vorwürfe gegen die Polizei von Nordrhein-Westfalen. Mehr dazu in einer Viertelstunde. Autofans, die mit heulendem Motor durch die Innenstadt fahren, sich dafür ihre Auspuffanlagen extra laut umbauen. Solche sogenannten Autoposer sorgen in so mancher Stadt für Ärger. Wie man unbelehrbaren Posern beikommen kann, unter anderem darüber beraten die Verkehrsminister der Länder heute bei ihrem Treffen in Saarbrücken. Baden-Württemberg will höhere Strafen für unnötig lautes Herumfahren. Unterstützung für diesen Vorschlag kommt unter anderem aus Nordrhein-Westfalen. Dass höhere Bußgelder tatsächlich helfen können, zeigen Erfahrungen der Polizei in Mannheim. Von dort berichtet Patrick Fiegei.
Die Innenstadt von Mannheim. Quadratisch angeordnete Straßen, Häuserblöcke, Straßencafés mit direktem Blick auf vorbeifahrende Autos.
Wenn die Leute in den Cafés sitzen, das ist dann das Publikum, was gesucht wird von den Posern. Schlimm.
Aber perfekte Bedingungen aus Posersicht. Alle schauen hin, wenn teure, tiefer gelegte, hochglanzpolierte Mittelklasse-Autos vorbeidröhnen.
Das sind Leute, die sozial vielleicht nicht auf der obersten Stufe stehen, die aber mit diesen Autos zeigen wollen, seht her, ich bin's, ich hab's geschafft und ich will auffallen.
Sagt der Leiter der Mannheimer Verkehrspolizeidirektion Dieter Schäfer. 2016 war das Problem so massiv geworden, dass sich Anwohner zusammenschlossen, wegziehen wollten. Polizei und Stadt mussten handeln. Schäfer und seine Kollegen beobachteten Poser teilweise aus den Wohnungen der Anwohner heraus und zeigten Autoposern die gelbe Karte.
Und wenn ein Fahrzeug zweimal aufgetaucht ist an zwei unterschiedlichen Tagen, haben wir ihnen eine Warnung geschickt, also eine gelbe Karte mit Stop-Posing und haben ihnen gesagt, ab sofort haben wir ihr, dein Fahrzeug im Fokus, pass auf.
Die Aktion sprach sich schnell herum.
Meine ist original, eigentlich wollte auch meine machen, aber meine es geht. Aber ich bringe noch in meine Werkstatt, soll auch gucken.
Heute, 3 Jahre nach Beginn der Aktion, sind deutlich weniger Poser in der Stadt unterwegs. Verwarnungen und drohende Strafen schrecken ab. Dabei gibt der Bußgeldkatalog auf den ersten Blick gar nicht so viel her. Gerade mal 10 Euro kostet der Verstoß, wenn das Auto übermäßig getunt ist. Dieter Schäfer lässt das nicht gelten.
In der Stadt Mannheim wird bei wiederholtem belästigem Lärm, darüber führen wir Buch, eine Verfügung getroffen, dass der Halter oder Nutzer dieses Fahrzeuges dieses Verhalten einzustellen hat.
Schäfer verweist auf § 30 der Straßenverkehrsordnung und die Möglichkeit, Posern ein Zwangsgeld aufzubrummen, wenn sie unnötig laut umherfahren. Bis zu 1.500 Euro können dann fällig werden. Der Mannheimer Weg funktioniert in diesem Fall so gut, dass Schäfer Polizistinnen und Polizisten sogar in Hamburg geschult hat. Mit Ludwigshafen, das liegt genau gegenüber auf der anderen Rheinseite, arbeiten die Mannheimer zusammen. Und auch dort wurde kontrolliert, um die Szene nicht aus den Augen zu verlieren, sagt der Mannheimer Oberkommissar Ralf Mayer.
Wir haben ja in den zurückliegenden 3 Jahren knapp 300 Fahrzeuge sichergestellt. Das waren Motorräder und PKWs. Es hat sich zum Teil so entwickelt, dass viele gesagt haben, fahr nicht mehr nach Mannheim, da wirst du eh erwischt. Viele haben auch die Einsicht gezeigt und haben ihr Fahrzeug zurückgerüstet, fahren dann leise.
Andere tun das nicht, gehen sogar den juristischen Weg. Erst im Dezember hatte ein Autobesitzer vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim eine Abfuhr kassiert. Sein Jaguar F-Type, ab Werk mit sattem Auspuffsound ausgestattet, zu laut.
Man kann sich tatsächlich mit viel Geld Lärm kaufen,
erklärt Schäfer. Der Fahrer wollte das Auto laut fahren. Schließlich habe er es so gekauft.
Und da haben ihm die Gerichte einen Riegel vorgeschoben und gesagt, nein, das Recht der Allgemeinheit auf Ruhe ist höher zu werden als das individuelle Recht des Posers auf Ausleben seiner Wünsche und Lärm zu machen.
Auf europäischer Ebene sei da noch viel zu tun. Die Verkehrsminister in Deutschland wollen jetzt schärfere Strafen für Poser und Raser nachschieben. Der Verkehrspolizist begrüßt das, denn auch auf dieser Ebene gab es bereits Erfolge. Sogenannte Auspuffklappen, die klingen so. Also Anlagen, die auf Knopfdruck den Auspufflärm lauter oder leiser werden lassen, dürfen nicht mehr nachträglich eingebaut werden.
Es wird auch nicht mehr eingetragen beim TÜV, dass sogenannte Soundbooster, also elektronische Soundverstärker, mittlerweile verboten sind. Das haben wir auch aufgrund unserer Maßnahmen veranlasst.
Schwierige Zeiten also für Autoposer in Mannheim. Aktuell ruhen die regelmäßigen Polizeikontrollen, auch weil das Projekt extrem personalintensiv ist. In den kommenden Tagen soll aber wieder verstärkt kontrolliert werden. Denn die Frühlingssonne, die lockt den einen oder anderen dann trotz aller Verbote doch zu sehr.
Aus Mannheim die Reportage von Patrick Fiegei. Es ist die drängende Frage für viele. Wie komme ich an eine bezahlbare Wohnung? In den großen Städten wird es enger, voller und teurer. Besonders in Berlin ziehen doch jedes Jahr 30.000 bis 40.000 Menschen in die Hauptstadt. Verschärft wird die Situation durch internationale Investoren. Mietwohnungen werden in Eigentumswohnungen verwandelt, angestammte Mieter verdrängt. Eine Mieterinitiative will das stoppen und große Wohnungsbaugesellschaften teilweise enteignen. Für ein entsprechendes Volksbegehren sammelt die Initiative ab Samstag Unterschriften. Claudia von Laak mit Stimmung und Stimmen aus Berlin.
Wie ist die Parole?
Wir bleiben alle!
Und wem gehört die Hasenheide?
Uns gehört die Hasenheide!
Berlin-Neukölln, Hasenheide 7071. Die Mieterinnen und Mieter haben sich vor ihrem Haus zur Protestaktion verabredet. Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn steht auf den Transparenten, die sie an den Zaun vor das Gründerzeithaus gehängt haben. In den Fenstern hängen Plakate mit der Aufschrift »Wir bleiben alle«. Heute singen sie gegen Entmietung und Verdrängung, trinken selbstgemachten Cidre dazu.
In Stuttgart, Freiburg, Potsdam, Köln und Bochum, das hören wir von dort bis nach Berlin, gibt es ganz genau dasselbe Thema. Miete kostet mehr, als wir verdienen.
Wir wollen einfach darauf aufmerksam machen, dass es so ist. Und deshalb stehen wir hier und singen etwas schräg,
sagt Friederike Schönebach. Derzeit ist ihre Miete noch konkurrenzlos günstig. Die Grafikdesignerin zahlt knapp 500 Euro für eine unsanierte 96 Quadratmeter Wohnung mit Ofenheizung. Doch das große Neuköllner Mietshaus ist zur Jahreswende verkauft worden. Jetzt befürchten alle Luxussanierung und Vertreibung.
So leicht verdrängen lassen wir uns nicht, wir uns nicht.
Daniel Diekmann singt lautstark mit bei den Protesten in Neukölln. Er vertritt die Mieterinitiative Habersaatstraße.
Von den 106 Wohnungen stehen 80 Wohnungen leer, spekulativer Leerstand von 80 Wohnungen und 20 Wohnungen sind noch bewohnt. Und wir sind quasi das gallische Dorf in Mitte und harren aus, haben auch schon einiges hinter uns. Es gab also jede Menge Einschüchterungsversuche, Briefkasten aufgebrochen, Post entwendet etc.
Berlinweit organisieren sich Mieter gegen Verdrängung und unbezahlbare Mieten. Die Proteste kulminieren am Samstag in einer großen Demonstration. An diesem Tag startet auch das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Nein, nein, sagt Initiator Ruspe Taheri und winkt ab. Wir wollen nicht den Sozialismus, aber...
Wir wollen einen bestimmten Bereich, nämlich die öffentliche Daseinsvorsorge, in diesem Fall speziell Wohnungen, aus der Diktatur des Marktes befreien. und sagen, dass existenzielle Bedürfnisse des Menschen, wie zum Beispiel Wohnen, kein Spielball an der Börse sein dürfen. Man darf nicht mit Wohnungen an der Börse handeln wie mit Schweinehälften.
Der 45-Jährige zieht noch schnell an seiner selbstgedrehten Zigarette. Dann beantwortet Tahiri, Schiebermütze und Kapuzenpullover, geduldig die immer gleichen Fragen. Alle gewinnorientierten Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin will die Initiative enteignen. Grundlage ist Artikel 15 Grundgesetz. Im politisch links tickenden Berlin trifft die Initiative einen Nerv. Die benötigten 20.000 Unterschriften für die erste Stufe des Volksbegehrens dürften in wenigen Tagen gesammelt sein.
Es zeigt denn, dass der alte Spruch von Victor Hugo, dem französischen Schriftsteller, stimmt, dass nichts mächtiger ist als eine Idee, deren Zeit gekommen ist.
David Eberhard seufzt. Den Sprecher des Dachverbands der Wohnungsunternehmen BBU erreichen seit Wochen Anfragen aus anderen Teilen der Republik. Die Immobilienbranche fragt, um Himmels Willen, was ist denn da los bei euch in Berlin? Das klingt ja nach DDR. Eberhard seufzt noch einmal und sagt,
dass die Mieten verglichen mit anderen deutschen Großstädten nach wie vor sehr bezahlbar sind, mit 6,40 Euro im Durchschnitt. Von daher ist es tatsächlich jemanden, der in München oder in Köln oder Hamburg wohnt, schwer zu vermitteln, dass jetzt hier dieser Enteignungswahnsinn ausgebrochen ist.
6,40 Euro beträgt die Durchschnittsmiete. Die Neuvermietungen liegen allerdings doppelt so hoch. In keiner anderen deutschen Stadt sind die Mieten so schnell gestiegen wie in Berlin. Denn der Zuzug ist enorm. Gleichzeitig verfehlt der rot-rot-grüne Senat seine selbst gesteckten Neubauziele. Die mitregierende Linke unterstützt das Volksbegehren, die Grünen sind noch unentschlossen. Und die SPD? Das Enteignungsvolksbegehren bringt den regierenden Bürgermeister Michael Müller und seine Sozialdemokraten in Bedrängnis. Nach einer hitzigen Debatte auf dem Landesparteitag am letzten Samstag vertagte die SPD die Entscheidung pro oder contra Enteignung.
Aus Berlin berichtete Claudia von Laak. Der syrische Häftling Ahmad A. verbrennt in seiner Zelle. So geschehen im September in der JVA Kleve. Angeblich hat er den Brand selbst gelegt, doch diese Erklärung der Polizei wird von Experten angezweifelt. Der Druck auf die Behörden und auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul steigt. Ein Untersuchungsausschuss befasst sich inzwischen mit dem ungeklärten Todesfall. Nun eine neue Wendung. Es gibt Zweifel, wieso Ahmad A. überhaupt in Haft saß. Die Polizei hatte bisher erklärt, er sei Opfer einer Verwechslung geworden. In einer Datenbank sei der Syrer mit einem gleichaltrigen Mann aus Mali verwechselt worden. Doch stimmt das wirklich? Darüber wird gerade im Untersuchungsausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtags diskutiert. Den beobachtet unser Landeskorrespondent Moritz Küpper. Welche neuen Vorwürfe gibt es denn jetzt gegen die Polizei?
Nun, Sie haben es gesagt, es gibt Zweifel, und zwar Zweifel an der offiziellen Version, die damals eben zu dieser Verhaftung und dann monatelangen Inhaftierung geführt hat. Nach WDR-Recherchen gibt es Hinweise auf manipulierte Datensätze, die dann eben letztendlich zur Inhaftierung bzw. Beibehaltung dieser Inhaftierung geführt hat. Das soll aus Ermittlungsunterlagen hervorgehen. Wie war die offizielle Version des nordrhein-westfälischen Innenministeriums? Also demnach soll Ahmad A. sich am 6. Juli letzten Jahres an einem Baggernsee bei Geldern, das ist in der Nähe von Kleve, Frauen belästigt haben. Die Polizei wird gerufen, er kann sich dann nicht ausweisen, muss mit auf die Wache und per Fingerabdruck wird dann dort der Name ermittelt, unter dem er in der polizeilichen Datenbank geführt wird, nämlich Ahmed Ahmed. Und unter diesem Namen habe man dann abgefragt, ob wohl etwas gegen diesen Syrer vorliege. Und bei dieser Abfrage, und das ist die bisherige, die offizielle Darstellung, habe es einen Treffer gegeben, nämlich, das wissen wir heute, ein Mann aus Mali, der in Hamburg per Haftbefehl gesucht wird. Und die Polizei hat daraufhin den Malier und den Syrer für ein und dieselbe Person gehalten und ohne beispielsweise die Fotos, die dort hinterlegt sind, abzugleichen, ihn inhaftiert. Bei einer Abgleich wäre diese Verwechslung ja sofort aufgefallen.
Ja, diese Version einer fahrlässigen Verwechslung wird jetzt in Frage gestellt. Wieso?
Naja, die Opposition hier im Landtag, vor allem die SPD und die Grünen, die vermuten jetzt eben auf Grundlage dieser jetzt nun neuen vorliegenden Rechercheergebnisse, dass es eben ja vielleicht eine absichtliche Verwechslung gab. Stefan Engstfeld, Grünen Landtagsabgeordneter hier aus Nordrhein-Westfalen.
Die Frage ist, war es reine Schlamperei der Polizei? War es eine technische Panne? Oder ist sogar eventuell die Verwechslung absichtlich passiert? Was wir sagen können von der Aktenlage her ist, dass am 4. Juli Ahmad A. in Krefeld identifiziert wurde als der, der er war, nämlich als Ahmad A. und keine Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Hamburg vorgelegen haben. Am 6.7. in Geldern, zwei Tage später, gab es aber diese Treffer. Das widerspricht sich und es gibt halt dadurch erhebliche Zweifel an der offiziellen Darstellung des Innenministers.
Denn jetzt sind wir in dieser chronologischen Abläufe. Am 4. Juli, da wurde Ahmad A. schon mal aufgegriffen, da gab es keinen Treffer. Am 6. Juli soll es dann einen gegeben haben, aber auf Grundlage dieser Rechercheergebnisse jetzt, so sagt man in Hamburg, das bestätigt dort auch ein Schreiben des LKA Hamburg, hätte es am 6. Juli gar keinen Treffer geben können zu dem Mann aus Mali, weil es da überhaupt keine Verbindung hätte gegeben hat. Die wurde erst hergestellt am 9. Juli, also drei Tage später. Da gibt es jetzt Abfrageprotokolle, wo gezeigt wird, dass eben dort aus diesen Ermittlungsakten geht hervor, dass eben nachträglich dieses Synonym Ahmed Ahmed diesem Mann dann zugeordnet wurde. Und der WDR, der hat dies auch einer IT-Expertin vorgelegt, Annette Brückner, die schreibt sich und beschäftigt sich mit solchen Polizeiprogrammen und die sagt:
Mir sind ja ganz gezielt mehrere Einzeleinträge verändert worden. Von daher gehe ich davon aus, dass es eine vorsätzliche Veränderung, also vorsätzliche Manipulation dieses Datensatzes war, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen.
Also, das ist wirklich ein schwerwiegender Verdacht, der da geäußert wird, dass man im Nachhinein sozusagen erst eine Verbindung dahin hergestellt hat. Und das ist dann für den Oppositionspolitiker Sven Wolf von der SPD, der eben Mitglied in diesem NRW-Untersuchungsausschuss zum Fall Ahmad A. ist.
Jetzt und ist wenn da. Hier tatsächlich manipuliert worden sein sollte, hätten wir neben Lüchte einen weiteren nicht minder dramatischen Polizeiskandal.
Sven Wolf spricht es an, denn es gibt natürlich hier in Nordrhein-Westfalen den Fall des Kindesmissbrauchs in Lüchte, der gerade große Schlagzeilen macht, aber eben auch diesen Fall Ahmad A.
Diese beiden Fälle setzen einen ganz besonders unter Druck, den NRW-Innenminister Herbert Reul. Wie hat er sich denn heute zu diesen neuen Vorwürfen verhalten?
Nun, vor den Mikrofonen hat er bisher nichts dazu gesagt. Gerade tagt er hier der Innenausschuss im Landtag. Es gibt da eine lange Tagesordnung und er sagt, vorab will er dazu nichts sagen. Aber er hat dann im Ausschuss, da darf ich allerdings nicht mitschneiden, ein paar Sätze zu den Vorwürfen gesagt. Er hatte gesagt, dass man diesen Fall von Anfang an ernst genommen habe. Es seien eklatante Fehler begangen worden und denen sei man nachgegangen. Und zwar, erstens habe man die Staatsanwaltschaft informiert, zweitens habe man ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und drittens auch noch ein Disziplinarverfahren gegen die dann beteiligten Polizeibeamten. Und die Ermittlungen, die würden jetzt eben bei der Staatsanwaltschaft liegen. Und ob und was da rausgekommen ist, das könne er als Minister nicht sagen. Und das stimmt natürlich auch. Diese Ermittlungen liegen jetzt bei der Justiz. Die ermittelnde Staatsanwaltschaft in Kleve selbst, die hat sich allerdings zu diesem ganzen Komplex, zu diesen ganzen neuen Vorwürfen bisher noch nicht geäußert, verweist da eben auf die laufenden Ermittlungen.
Der Opposition im Landtag, der haben ja die Bemühungen der Landesregierung nicht gereicht. Seit Dezember gibt es deswegen einen Untersuchungsausschuss zu diesem ungeklärten Todesfall in Kleve. Wie kommt denn die Aufklärung bisher voran?
Ehrlich gesagt, so richtig, Sie haben es gesagt, im November wurde er eingerichtet, im Dezember hat er dann einen Vorsitzenden bekommen und hat angefangen zu arbeiten, aber so richtig gearbeitet hat man dort noch nicht. Da gibt es natürlich auch das Problem, dass eben parallel noch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen laufen. Und im Übrigen ist es auch hier so, dass es eine Zahl, mittlerweile drei Untersuchungsausschüsse gibt und es gibt diesen Fall Lüchte, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber durch solche Rechercheergebnisse wie heute stellen sich da immer wieder Fragen und kommt dieser Fall auch immer wieder in die Öffentlichkeit und wird dort in Frage gestellt.
Einschätzung live aus Düsseldorf von unserem NRW-Landeskorrespondenten Moritz Küpper. Das war Deutschland heute. Nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere, unter anderem mit dem Thema Fremdsprachen an Schulen. Verdrängt Englisch andere Sprachen wie Französisch oder Russisch? Fragt dann meine Kollegin Thekla Jahn. Mein Name ist Alexander Moritz. Machen Sie es gut.